Hey, we're here. It's the One Call Mainers. We're at 16 Carat. God, what an experience. Very awesome. Very happy to be here. And hey, you're listening to the Cats Clap Podcast, baby. Let's roll.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuit hier im Catch Club. Ich bin der Drew und wir reden heute über die letzte Action Wrestling Show, Action Forever, die 6-Year Anniversary Show. Und mit wem anderes könnte ich denn über Action Wrestling reden, als mit meinem guten Kollegen? Egal, ob es Euphoria ist oder ob es Duisburg ist. Er ist dann mit mir am Start. Er geht mit mir zusammen durch Dick und Dockers. Hier ist Sebastian.
Ja, ob Dockers, Euphoria oder Action, wir sind immer vereint. Vielen Dank für die nette Einführung, Drew. Und ja, ich freue mich da sehr drauf, weil Action ist halt eine Liga, die mir auch sehr am Herzen liegt. Und war eine wichtige Show, die 6-Jahres-Feier. Und insofern toll, dass wir das hier heute behandeln dürfen.
Sehr, sehr gerne. Die Show fand ja bereits letztes Wochenende statt, am 26.04.
Genau.
Wir sind jetzt hier am 1. Mai-Feiertag, also in dem Sinne auch einen wunderschönen Tag der Arbeit allen, die zuhören. Und ja, genau, es war Action Wrestling, wie gesagt, Action Forever, Celebration of 6 Years, so hieß die Show im Ganzen, im Roger Spencer Community Center in Tyrone, Georgia, also der Heimat von Action Wrestling. Und ja, vielleicht kannst du uns ja auch ganz, ganz kurz etwas über Action Wrestling erzählen, Sebastian. Was ist das Besondere bei Action Wrestling? Was ist, das gibt's da vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, da wir ja nicht so oft drüber reden. Was kannst du uns da mitgeben?
Sehr gerne. Also, wie wir an dem Namen der Show hier auch schon sehen, gibt es Action Wrestling jetzt seit 6 Jahren. Das heißt also, es gibt Action Wrestling seit 2018, wo es im April die erste Show gab. Besondere an Action Wrestling ist auf der einen Seite, dass es eine Liga ist, die nicht einfach irgendwelche Indie-Matches bookt, sondern die relativ viel Storytelling betreibt. Es ist eine Liga, die sehr in der lokalen Community verwurzelt ist, was man vor allen Dingen auch daran sieht, dass inzwischen seit dem Bestehen von Action Wrestling eine 6-stellige Summe für karitative Zwecke bei den Shows gesammelt wurde. Das merkt man auch immer wieder, dass zum Beispiel auch Wohngruppen aus Heimen vor Ort sind, dass Selbsthilfegruppen vor Ort sind, dass generell auch Menschen mit Behinderungen vor Ort sind, dass Action Wrestling teilweise Schulen unterstützt und so weiter. Ist da also eine Liga, der nicht nur das Wrestling wichtig ist, sondern auch die soziale Komponente. Das sieht man vor allen Dingen auch in den Positionen, die sie beziehen, was Toleranz angeht, ob es jetzt Black Lives Matter, LGBTQ, Gleichberechtigung von Mann und Frau und so weiter ist. Da ist Action Wrestling genauso wie TWU oder SCI auch sehr vorbildlich, wie ich finde. Und was für mich vor allen Dingen Action Wrestling so besonders macht, ist auch diese Verbindung zu den Fans. Es ist alles sehr hautnah. Du hast immer deine Stammfans, gerade auch in der Location in Taiwan, wo ja Action Wrestling begonnen hat, aber inzwischen fangen sie auch an, neue Locations zu etablieren. Sie sind jetzt zum Beispiel öfters in einer Brauerei, Line Creek Brewing Bus Barn in Fayetteville. Das ist auch da so in der Ecke, die sie auch versuchen zu bespielen, so um die Metropolregion Atlanta herum. Also Taiwan liegt ja so, ich glaube, so 20, 30 Autominuten südlich von Atlanta und so drumherum, auch in Union macht man immer wieder Shows, zum Beispiel in School Gyms, in Sharpsburg, auch zum Beispiel in einem School Gym. Oder was Action zum Beispiel auch jedes Jahr macht, ist auf dem Founders Day Festival in Tyrone auf einer Art Jahrmarkt, Kirmes, Volksfest, sowas in dem Bereich, stellt man dann einen Ring auf und macht dann da auch Shows. Also man ist einfach sehr regional aktiv und sehr sozial aktiv und ist spätestens, würde ich sagen, seit der South East First Storyline, wo AC Mac in diesem Gebäude hier in Taiwan den Titel gewonnen hat, so mit die strahlungskräftigste Liga im Südosten.
Ja, das hätte ich mich jetzt auch gefragt. Ist da ja schon so die größte Liga da in dieser Region eigentlich, ne? Die größte, bekannteste Liga dann da im, in den Südstaaten?
Zumindest was so die Außenwirkung auch angeht. Es gibt nämlich, muss man dazu sagen, in Georgia Ligen, die sich eher auf Live-Publikum fokussieren. Das heißt also, die sind da nicht so bekannt hier oder sind nicht so bekannt über die Grenzen hinaus, haben aber höhere Zuschauerzahlen als Action oder sind auch in größeren Gebäuden. Southern Honor Wrestling zum Beispiel zieht teilweise bis zu 600 Zuschauer, obwohl die hauptsächlich regionale Wrestler. Aber in der breiten Wahrnehmung des Indie-Wrestlings ist Action Wrestling da definitiv die bekannteste.
Ja, so. Ja, die Südstaaten sind natürlich dann auch ein sehr bekanntes, ich sag mal, Territorium für Wrestling, halt natürlich auch aus den 80ern und sowas, halt Georgia, Tennessee. Mhm. Und da die Region ist von früher natürlich auch noch sehr. Also ich kann mir vorstellen, dass es da auch viele noch ältere und sehr Oldschool-Wrestling-Fans halt auch gibt.
Ja, das merkt man auch daran. Also wenn man quasi so um Atlanta rum einen Kreis ziehen würde, so 2 Autostunden, da gibt es teilweise Wochenende, hast du an Freitagen, aber vor allen Dingen an Samstagen teilweise in diesem 2-2,5-Stunden-Radius zweistellige Anzahl an Wrestling-Shows an einem Tag.
Ja, krass.
Also das ist schon ein extremes Hotbed.
Schon ein Hotbed. Halt von früher, ne, dieses Southern Wrestling, das ist ja dann auch, ne, 80er und sowas, das ist ja dann auch, So, wir starten dann aber, würde ich mal sagen, direkt in die Show. Es ging auch direkt los mit einem Titelmatch, nicht mit irgendeinem Titelmatch, sondern direkt mit dem Action-Title-Match, beziehungsweise dem Action-World-Title, der ist es ja mittlerweile. Dank einer Verteidigung in Deutschland ist er zum World-Title aufgestiegen, wenn ich mich richtig entsinne.
Richtig, das war letztes Jahr beim, Karat-Wochenende, als es noch hier WXW Now and Friends Showcase gab, da gab es nämlich das Match zwischen damals noch Titelträger Adam Priest und Jaden Newman.
Genau, stimmt. Und ich fand es lustig, da auch mal ein bisschen Werbung. Ihr hattet ja auch Matt Griffin im Interview bei Straight Wrestling, beim Voices of the Indies.
Richtig, und inzwischen muss man auch immer so ein bisschen sagen, wenn ich mir die Southeast-Shows angucke, da kann ich immer so ein bisschen Haken dahinter machen, wie wir schon hatten.
Ja, das glaube ich. Und ich fand es halt lustig, er hat ja da gesagt, im Interview mit euch, dass er das gar nicht wollte, so quasi das als World-Title zu bezeichnen. Das haben die Fans dann quasi draus gemacht halt.
Richtig.
So ein bisschen fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr
das,
sympathisch.
Das war da, wo er auch gesagt hat, die wollten auch eigentlich Adam Priest gar nicht faceturnen, aber die Zuschauer haben einfach irgendwann so auf ihn reagiert und haben es halt gemacht.
Ja, genau, stimmt. Und fand ich sehr gut, weil heutzutage packt halt jeder irgendwie bei seinem Titel halt das World dahinter, ohne dass man dann halt vielleicht mal irgendwie die Kredibilität dafür hat. Action hat sie natürlich dann durch die internationale Verteidigung.
Ja.
Aber dann hat er gesagt, ja, wollte das eigentlich gar nicht machen, das haben die Fans also gemacht, die haben dann World gechannt und so, okay, dann. Wenn die Fans das wollen, dann bleiben wir halt dabei, ne? Dann machen wir das halt so. Und so stand der World-Title direkt im Open auf dem Spiel. Also ich denke, ich bin klar immer ein Fan, World-Title in Main-Event, aber aufgrund dadurch, dass wir halt ein IWTV-Title-Match hatten, der ja vom Standing her halt theoretisch höher gestellt ist, weil er ja halt das ganze IWTV präsentiert und der ja auch sogar ein legit anerkannter World-Title ist, finde ich das okay. Wenn du dann halt das eigene Title-Match nicht in den Main-Event packen kannst, finde ich, ist die beste Stelle dafür eigentlich der Open. Du wirst halt direkt abgeholt, du wirst halt direkt perfekt in die Show reingeworfen. Von daher, besser kann es eigentlich nicht gehen.
Ja, vor allen Dingen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Auch in der Art und Weise, wie die Matches später abgelaufen sind, wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, das in den Opener zu packen. Insofern war das schon gut so.
So, aber wer stand in diesem Match? Der Champion, Alex Kane. In Begleitung seiner Kollegen von The Good Hand heißen sie, ja?
Genau.
Verteidigt seinen Titel gegen den SCI-Gewinner vom letzten Jahr, gegen One Called Manders, der auch quasi einen TWE-Title-Shot quasi in Aussicht hat.
Genau.
Richtig. Das heißt, hier dann auch das Title-Match. Kannst du was dazu erklären, wie das zustande kommt, hat man da auch den SCI-Sieg quasi als Vorlage genommen oder wie genau ist man da rangegangen?
Ja, also man kann so ein bisschen sagen, infolge des SCI-Siegs ist dann auch Manders präsenter geworden bei Action Wrestling. Ich kann mich da zum Beispiel noch an eine Show erinnern, das war dann, glaube ich, die erste Show bei Busbarn Brewing in Fayetteville, wo er dann noch gesagt hat, so ja, Manders ist quasi gekommen, um zu bleiben, hat dann auch Siege dann quasi eine Siegesserie geschafft und man hat dann auch langsam diese Fehde mit Alex Kane aufgebaut und es gab dann schon ein Match bei Dead or Alive im Februar, wo Alex Kane seinen Titel noch gegen Menders verteidigt hat, aber nicht sauber, weil die von dir eben schon erwähnte Good Hand da mit im Spiel war. So hat man diese ganze Story und diesen ganzen Title Run von Menders über, ja, du kannst sagen, ungefähr ein halbes Jahr hat man diesen Titelgewinn jetzt aufgebaut.
Also würdest du schon sagen, dass quasi Menders durch das SCI dann halt zum Regular von Action geworden ist?
Er ist definitiv durchs SCI generell im Southeast jemand geworden, wie du das auch schon gerade bei TWG angesprochen hast, der da eine große Rolle spielt und der auch damit dann sagen kann, hier, so, ne, ich bin der SCI-Gewinner und der sich da jetzt noch mehr etabliert hat, das definitiv, ja.
Sehr gut. Dann kommen wir doch mal zum Match. Wie fandst du denn das Match, den Opener hier um den World Title?
War für mich gleich mal das zweitbeste Match der Show. Ich fand es richtig gut. Es hat mich auch unglaublich gepackt und mitgenommen, weil ich fand schon, dass das, ich habe vorher schon gesagt, eigentlich müsste der Titel hier wechseln zu Menders. Ich war mir aber nicht sicher. Gerade auch nach dem, was man da schon mal gemacht hat mit Kane und der Good Hand. Aber dieses Match hier fand ich, war spannend. Es war wrestlerisch gut. Es war nicht zu lang. Ich finde, das war genau richtig. Das hätte nicht noch 2-3 Minuten länger, sondern es war genauso, wie es war. Ich glaube, 14,5 Minuten. Das ging völlig in Ordnung. Und ich fand gut, dass es an der ersten Stelle stand. Weil das war halt direkt mal ein Titelwechsel zum Face, zum Start in der Show. Das ist ein sehr guter Beginn. Und ich finde es auch generell gut, wenn du drei, sag mal, große Matches hast, die du auch im Bewerben nach vorne stellst, dass du dann die ein bisschen über die Card verteilst. Und so hatten wir hier halt das Action-Title-Match im Opener und dann später Co-Main-Event Ali gegen Hale, was ja noch mal eine besondere Relevanz erhielt. Dazu kommen wir später und halt das IWTV-Title-Match. Insofern, das fand ich sehr gut strukturiert.
Ja, würde ich zustimmen. Ich fand es auch super gepackt in Opener. Wie gesagt, dadurch, dass das IWTV-Title-Match halt im Main-Event war, was ja dann höher gestellt ist, finde ich, hast du es perfekt hier in Opener gemacht. Ich fand es auch sehr, sehr gut. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, ein schönes Hin und Her. Und würde tatsächlich auch mitgehen, wenn ich sage, zweitbeste Match der Show. Das ein anderes fand ich noch besser. Ich glaube auch, dass wir da dasselbe.
Denke ich auch, ja.
Am besten fanden. Und war doch ein schöner Start in die Show. Direkt mit einem Titelwechsel von Menders. Menders ist ja im Moment auch so ein bisschen halt viel in aller Munde. Will Ospreay hat jetzt vor kurzem gesagt, dass Menders sein Lieblings-Indie-Wrestler ist. Geht schlechter, würde ich sagen. Und ganz wichtig, auch Breaking News, eben vor weniger als einer Stunde angekündigt worden, Menders wird zusammen mit Thomas Shire als Team im WXW World Tag Team Festival antreten.
Yes.
Und da dürftest du dich sehr gefreut haben, aber ich fand's auch sehr cool.
Extrem, hat ja, so
bisschen, ja. Hat sich auch so ein bisschen angedeutet, dass es halt, dass man die beiden vielleicht teamen lassen möchte.
Angedeutet, zwinker, zwinker.
Ja, es ist ja schon relativ, also ich finde, es ist relativ klar geworden bei diesjährigen Karat, dass da halt irgendwas, ne?
Ja.
Also mir war doch klar, wenn das, also ich habe auch, mir war irgendwie, also hab gehofft, dass Menders kommt. Hab gedacht, wenn er kommt, dann nicht mehr mit seinen SGC-Kollegen, da war er ja letztes Jahr, sondern dann wahrscheinlich halt mit Thomas Shire.
Geht ja auch nicht, weil er mit Menzer ja auch in der Fehde ist.
Stimmt. Das ist so cool. Also ich meine, die beiden passen ja auch. Also sowohl vom Look als auch stilistisch passen die natürlich sehr gut als Team zusammen.
Absolut.
Und, mich freut es irgendwie, weil es scheint auch, bei Menders scheint es irgendwie so, der hat relativ schnell die WXW-Offiziellen geschafft zu beeindrucken, glaube ich. Weil er ja auch sehr, sehr präsent war dann jetzt die letzten paar Festivals.
Also man muss wirklich sagen, es ist toll, wie die WXW es in den letzten Jahren geschafft hat, Leute zu finden, die sich auch so krass als Fly-ins mit der WXW identifizieren. Und jetzt inzwischen halt immer wieder kommen. Das ist bei Menders so, das ist bei Thomas Schreier so, das ist bei Jane Newman so, dass da hat man wirklich auch Leute gefunden, die zwar irgendwie Flyings sind, aber immer mehr so zu Semi-Regulars werden.
Ja, und das war ja auch was WXW immer hat. Die hatten immer so ein paar Flyings, die halt so,
genau.
Ja, wie du schon sagst, so Semi-Regulars waren. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Bei Schreier finde ich es halt lustig, dass der quasi außerhalb von da, wo er herkommt, gar nicht so bekannt ist, aber dann dafür halt in Deutschland und Europa geschätzt wird.
Ja, man könnte sagen, seine beiden Hotbeds sind St. Louis und Oberhausen.
Ja. Schon cool. da habe ich es auch bis jetzt tatsächlich noch nicht so richtig verstanden. Also doch, du hast mir, glaube ich, erklärt, das hat ein bisschen auch berufliche Gründe, aber
ja.
Dass der halt sonst, glaube ich, relativ gut ausbrechen könnte da aus dieser Region.
Stimmt.
Und ja, Manders damit aber auf jeden Fall ein neuer Action-Wrestling-Champion. Finde ich sehr cool, mag ihn ja auch sehr, sehr gern. Hab da natürlich nicht so die krasse Bindung jetzt, sag ich mal, wie du, aber bin auch auf jeden Fall Fan von Manders. Von daher ist eine coole Sache. Alex Kane ist natürlich auch super, da bin ich mal gespannt, wie es jetzt ja. Mit ihm weitergeht. Und der sollte aber später ja auch nochmal präsent werden.
Ich hoffe übrigens, an der Stelle mal ein kleiner Aufruf an die WXW. Setzt euch nochmal mit Alex Kane an den Tisch, bitte, ja.
Ja, ich,
Also, ich fände es sehr schade, wenn das jetzt wirklich nie wieder was wird, nur weil man sich da irgendwie nicht einigen konnte letztes Jahr.
Zumal er jetzt auch MLW Champion gar nicht mehr ist, von daher.
Genau. Also, ich fände es schon schön, wenn wir den nochmal in Deutschland sehen.
Ja, sehr gerne. Und ansonsten müssen wir wieder zu den Dockers, damit er gegen Marcel den mal catchen kann.
Dream Match,
auf jeden Fall. Alex Kane sollten wir später nochmal sehen, aber wir machen erstmal weiter. Es geht nämlich dann weiter mit einem Tag Team Match. Die Slime Season aus Buku Dao und Jay Spade trafen auf niemand geringeren als die Buff and Fluff Connection. Vereinzelt habe ich die ja schon mal gesehen, Cody Fluffman und auch Sean Legacy. Zusammen noch nicht, finde ich aber sehr, 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 sehr lustig, sehr unterhaltsam. Cody Fluffman, bester Mann, über alle Zweifel erhaben. Und ja, Sebastian, wie fandest du denn dieses Tag-Team-Match?
Ich finde, das war halt genau das, was es sein sollte. Das ist halt, also alles, was bei Buff and Fluff Connection immer so kommt, da musst du jetzt nicht das wrestlerische Top-Match erwarten und das war ja auch das wrestlerisch schwächste Match, aber es war halt mehr auf die Charaktere ausgelegt, auf den Act ausgelegt und wenn sowas dann unter 9 Minuten dauert, auf der Card-Position, finde ich das absolut in Ordnung.
Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen, so, dass man darf da jetzt dann halt auch bei denen nicht so das, oder gerade bei Fluffen vielleicht nicht das wrestlerische Meisterwerk erwarten, aber ich glaube, du musst ihn halt 10 Sekunden sehen, wie er auftritt und dann ist dir das eigentlich relativ schnell klar.
Ja.
Also nicht, dass er ein schlechter Wrestler wäre, aber sein Charakter ist ja nicht darauf ausgelegt, dass er jetzt hier die 5-Sterne-Matches im Tokyo-Dome wrestelt, ne?
Genau, es ist auch oft eher so eine Mischung aus Auflockerung und teilweise auch so ein bisschen, er kann ja auch ernster, dann ist er halt mehr so der relatable, common Guy, so.
Genau, und das funktioniert auch. Ist dann auch vielleicht ein guter, so ein bisschen so zum Runterkommen nach dem, nach dem High-Action, Titelmatch davor.
Ja.
Und von daher passt das sehr, sehr, sehr gut. Und was mir dann hier so ein bisschen aufgefallen ist, ich gucke ja jetzt nicht regelmäßig Action-Wrestling, aber mir ist dann aufgefallen halt, dadurch, dass wir haben ja letztens auch über TWE gesprochen, und da waren ja auch einige Wrestler, die auf der Card waren, die jetzt hier bei der Show waren.
Yes.
Das heißt, die ich dann schon kannte, die ich dann schon mal gesehen habe. So auch im nächsten Match dann zum Beispiel. Nämlich Darian Bankston, der ja der TWE Undisputed Champion ist.
Ja.
Und, genau. Der traf dann auf Dax Royal. In einem Match, das ich auch eigentlich ganz gut fand, muss ich sagen.
Ich muss sogar sagen, das war für mich, kommen wir gleich nochmal zu, warum bei einem Match so eine Special-Rolle hat, das war für mich wahrscheinlich sogar schon nach dem Match, was wir gerade hatten und dem Match, was wir beide noch besser fanden, schon das drittbeste Match, weil das fand ich ziemlich gut. Die hatten eine gute Chemie miteinander und das sind auch Leute, die stilistisch zueinander passen. Ich muss sowieso sagen, Dax Royal, der Ich glaube, kommt aus der gleichen Wrestling-Schule, aber auf jeden Fall aus der Nähe, und er reist halt viel zusammen mit Rachel Armstrong, weil die da so aus der gleichen Ecke in Indiana kommen, Indianapolis. Und da wrestelt er halt auch viel. Und ist jetzt öfters schon mal im Southeast gewesen und ist durchaus ein Talent, auf den man ein Auge werfen sollte, finde ich. Und Darien sowieso. Und ja, war ein cooles Match.
Ja, würde ich auch mitgehen. Ich glaube, ich würde sogar auch mitgehen und sagen, das drittbeste Match der Show kann man, glaube ich, so stehen lassen. Fand es auch gut. Darren Bankston finde ich ja auch echt gut. Den mag ich. Und Dex Roll habe ich jetzt hier, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Der hat mir auch gefallen. Auch, denke ich, eine gute Zukunft. Sind beides ja dann noch Wrestler, die relativ jung sind. Auf ihren Catch-up-Screen steht zwar jetzt kein Alter, aber ich denke mal so Mitte 20 wahrscheinlich.
Darian Banks ist ein bisschen älter, der müsste so 2, 3 Jahre jünger sein als ich, also der müsste so 7, 28 sein. Dex Roy, ja, Dex Roy ist, glaube ich, ungefähr so das Alter wie Rachel Armstrong, also so Anfang 20.
Ja, wild. Ja, aber Match fand ich auch gut. Hat mir gut gefallen. Dann geht's auch schon weiter direkt. Diesmal, wir hatten ein Tag Team Match, wir hatten ein Singles Match. Jetzt kriegen wir ein Six-Man, beziehungsweise ein Six-Person Tag Team Match. Und zwar die Squatting Dragons, Aaron Raid und Cody Manhorn, welche sich zusammengetan haben mit der eben von dir schon angesprochenen Rachel Armstrong, die sich dann natürlich den beiden auch ein bisschen angepasst hat, das Stirnband rausgeholt hat quasi, um mit ihnen zu wresteln. Aaron Raid haben wir ja, glaube ich, auch bei TWE gesehen, meine ich.
Richtig.
Und sie trafen auf das Team Out of This World, also Eric Royal, den ehemaligen Action-Champion. Ich glaube sogar, er ist der Rekord-Champion von Action, wenn ich es richtig verstanden habe am Kommentar.
Ich überlege gerade, war er länger Champion als AC Mac? Das könnte sein. Warte mal,
Nee,
300,
AC, nee,
also
nee, nee, AC
AC
Mac
Mac
war
war, glaube
doppelt
ich,
so
noch
lang.
länger.
Der war
Aber ich
doppelt so
glaube,
lang, ey.
Eric Royal hat den Titel am zweitlängsten gehalten.
Ja,
Das war, glaube ich, auch über ein Jahr, glaube ich.
genau. Ich sehe es gerade. Also, Adam Priest hat den 322 Tage gehalten von Januar bis Dezember 23. Eric Royal hat den 385 Tage gehalten vom
Genau.
Februar 21 bis März 22. Ja, und AC Mack als erster Champion hat ihn dann sehr lange gehalten vom Dezember 2018 bis Februar 2021, also über 2 Jahre.
Mac waren über 2 Jahre, genau.
Genau, der ist dann. Genau, oder der zwar, also auch eine lange Regentschaft auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Genau, und er war, sein Tag Team Partner von Out of This World ist BK Westbrook. Und abgerundet hat das Ganze dann Ella Envy. Die kennen wir ja, glaube ich, von der NWA.
Genau, also
Sind Pretty Empowered.
Ella Envy ist das dritte Mitglied von Pretty Empowered nach den Schwestern, also Kenzie Page und Kylie Alexa. Und Ella Envy ist auch im echten Leben die Freundin von BK Westbrook.
Das habe ich mir bei dem Entrance schon fast gedacht. Weil die ja dann auch ein bisschen rumgemacht haben. Da fand ich es so lustig. Da hat der Kommentator dann gesagt, der hat das Rumgemache von den beiden, also von BKA Westbrook und Ella Envy, dann als Low-Level-Porn bezeichnet. War so, wow. Alles klar. Alles klar.
Also der Charakter von den beiden als Heels ist immer so ein bisschen, sie haben auch schon Tag-Matches quasi nur die beiden, also ohne Eric Roll gehabt. Und deren Rolle ist da immer, die sind immer so das nervige Paar, was wahrscheinlich jeder von uns irgendwie kennt, was immer so in der Öffentlichkeit einem total reindrückt, wie verliebt sie denn sind und
Ja,
so. Und wo man denkt, so, boah, das ist so ihre Rolle.
genau. Ja, ich glaube, das war auch relativ schnell klar, als man sie da
Ja.
gesehen hat. Und haben damit dann halt auch dann immer so ein bisschen Heat gezogen. Ich muss sagen, ich fand das Match in Ordnung. Also Eric Royal finde ich super. Der ist großartig. Da würde ich mir auch vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen wünschen, dass man den mal öfter so außerhalb vielleicht von dieser Region sieht, weil ich glaube, da macht er sonst auch nicht so viel.
Ja, weil ja das Unfassbare bei Eric Boyle ist, der wrestelt schon seit 2006, ne?
Stimmt, der wrestelt schon so lange,
Der ist
ja.
schon ewig, der ist auch schon 40, glaube ich. Also
Ja,
der ist
krass.
schon ewig dabei, aber halt, der ist vor allen Dingen in dieser Region da, North Carolina, wo er herkommt, das CWF, da kommt er ursprünglich her und PWF, da wrestelt er heute viel und so. Da ist er halt vor allen Dingen eine ziemliche Institution, aber halt außerhalb nicht so.
Ja, verstehe. Es ist schade. Da würde ich ihn gerne mal öfter so sehen. Bei GCW war er natürlich einmal, bei der Orange Cassidy Show, in dem gleichen Match, in dem auch Daniel Maccabi war.
Ich finde, er ist einer der underratedsten Big Men in US Indie Wrestling.
Finde ich auch. Ich finde den auch echt gut. Und Match war dann in Ordnung, so ein bisschen halt Heel gegen Facework, dann halt die Squatting Dragons sind ganz lustig. Rachel ist ja sowieso super. Aber wie fandst du das denn?
Ja, würde ich mitgehen, und das ist lustig, weil bei Aaron Wade das so immer mitzubekommen, weil bei TWE sehen wir ja Aaron Wade als den totalen Überheel, der seinen eigenen Vater verprügelt.
Stimmt, ja, jetzt.
Und hier ist er ein Face, so, ne?
Ja.
aber das ist auch, weil die Squatting Dragons ja einfach generell Face sind. Aber ja, ich finde auch von den Rollen her hat das ganz gut gepasst, und das war so in der Midcard auch absolut kein schlechtes Match.
Ja, war nicht schlecht. Ich fand es jetzt auch nicht so brauchbar. Also es hat keinem wehgetan, natürlich, aber jetzt noch nichts Besonderes. Aber so als Zwischenmatch auf der Card hat es dann doch ganz gut gepasst, bevor es dann jetzt wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, Story-driven wurde.
Ja, und auch wichtiger dann wieder
wurde. Auch wichtiger, natürlich. Und zwar, die Action Wrestling Tag Team Titles standen auf dem Spiel. Und zwar, da gab es ja auch einen kleinen Rückblick, so wie ich es richtig verstanden habe. Das kann man ja auch mal sagen, da waren die Good Hand, die haben ja auch noch vor dem World Title Match im Opener noch eine kleine Promo quasi gehalten.
Ja.
Also Shook D vor allem. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben die jetzigen Champions, also Jaden Newman und Matt Seltz vom Covered of the Goat, haben die Titel bei der letzten Show gewonnen gegen die Good Hand.
Genau, wobei man dazu sagen muss, Matt Seltz ist ja gar nicht beim Covered of the Goat, sondern die haben so ein bisschen als Odd-Couple-Team irgendwie zueinander gefunden. Die haben sich auch nicht so richtig gemocht, das war alles so ein bisschen Flug-Win-mäßig.
Okay. Quasi, wir tun uns zusammen, weil die Good Hand unsere gemeinsamen Feinde sind.
Ja, so ungefähr.
Oh, genau. Und sie haben bei der letzten Show dann die Titel gewonnen?
Ja, und das war halt mehr so, ups, wie ist das denn jetzt passiert?
Ah, okay, verstehe. Und jetzt gibt's halt das Rematch mit der Special Stipulation. Es war Herr versus Herr. Allerdings verliert nur derjenige, der gepinnt wird, seine Haare quasi. Also nicht das komplette Team, sondern nur derjenige, der den Fall dann halt einsteckt. Also zum Beispiel, wenn Shook D halt gepinnt worden würde, hätte Shook D seine Haare verloren.
So, ja, das Easter Egg, was da so ein bisschen drin war, warum man dieses Stipulation noch so ein bisschen, oder was da so der Anknüpfungspunkt war, meine erste Action-Wrestling-Show, die ich gesehen habe, 7.2.2020, da gab es im Main-Event ein Match, das war Cash vs. Hair. Das war Matt Seltz gegen Eric Royal. Und deswegen Matt Seltz quasi diese Geschichte mit den Versus Hair Matches, und das war so ein kleiner Callback. Und am Ende hat dann Matt Seltz in diesem Match irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Dollar bekommen, weil Eric Royal hatte keine Haare, deswegen hat er dann das Cash eingesetzt und Matt Seltz hat seine Haare eingesetzt. Ja. So. Und darauf war das hier so ein bisschen in Bezug.
Genau. Aber du als der den Kontext hier von Action kennt, weil du sie öfter guckst. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was The Good Hand und was The Coven of the Goat für Gruppierungen sind.
Ja, also grundsätzlich kannst du sagen, Coven of the Goat, wo Jane Newman ist, die kommen ja vor allen Dingen auch aus TWE. Das sind, auch wenn sie nicht so aussehen, Faces, weil sie sind halt in ihrer ganzen Ästhetik und auch mit dem, die kommen halt auch zu hartem Metal rein, so. Und sie sind halt eher so von der düsteren Seite, aber ohne, dass sie dabei fiese Aktionen oder sowas machen. Also sind eher ungewöhnlichere Faces. Und die Good Hand sind halt sehr, sehr klassische Heels, würde ich sagen. Auch klassische so Oldschool-Southern-Style-Heels. Und Shook D ist halt der Anführer dieser Gruppierung, und um sich herum hat er halt Leute wie Kevin Ryan, Casey Owens, Tanner Stevens, also vor allen Dingen jüngere Leute geschart, die so ein bisschen unter seinem Learning Tree sitzen, die er so anlernt. Alex Kane war auch immer mal wieder da so mit assoziiert und so, wobei da dann auch schon mal Spannung waren, weil Alex Kane halt sich nicht so rumschubsen lässt wie die anderen. Aber gerade Kevin Ryan ist halt der feste Tag Team Partner von Shook D. Und Shook D ist halt nicht nur in Action Wrestling, sondern generell im Southeast seit ein paar Jahren ist das so der hier dieses Territories und der verbitterte Veteran und so. Ja, das ist so seine Paraderolle.
Also, wir halten auf jeden Fall fest, Shook D ist der bessere Learning Tree als Chris Jericho.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, dann danke für den Kontext auf jeden Fall. Zum Match, wie fandest du das Match denn?
Das war halt ein Match für die Halle und für die Leute, die in den Stories drin sind eher. Das war natürlich jetzt wrestlerisch nicht, aber das war wirklich so ein Match, was auch so, ja, Georgia Championship Wrestling NWA der 80er so ein bisschen verströmt hat. Weil da hattest du ja auch öfters diese Stipulation-Matches und wo es dann auch um Paare abschneiden oder ähnliches ging und die sehr story-driven waren. Und das ist halt auch so eine typische Southeast-Sache. Wenn du nicht nur Action Club, sondern auch andere Ligen im Southeast, es gibt auch Ligen, die machen das noch viel extremer, wo wirklich alles irgendwie eine Story hat und alles so erzählt wird. Fällt mir zum Beispiel sowas wie Southern Fried Championship Wrestling oder so ein, die nur mit regionalen Wrestlern arbeiten und diese Prägung, die hast du vor allen Dingen an dem Match. Also das geht dann mehr in so eine, ich sag halt mal, Sports-Entertainment-Ecke, aber nicht Sports-Entertainment aller WWE, sondern Sports-Entertainment aller NWA der 80er.
Ja, Oldschool-Storytelling quasi.
Ja, genau, Oldschool-Storytelling.
Ah, okay, ja. Ja, das stimmt, so unter dem Aspekt habe ich das gar nicht gesehen, aber so macht das Sinn, also so ist es halt auch geführt worden mit natürlich vielen bisschen Eingriffen und sowas, halt bisschen, genau. Vielleicht, man könnte das sagen, auch vielleicht so leichtes Overbooking, aber nicht in dem Sinne, dass es übertrieben war und du sagst, ah, scheiße, ist zu voll, sondern halt in einem noch vernünftigen Maße, finde ich.
Genau.
Und das finde ich, fand ich ein bisschen komisch. Also es gab da natürlich Eingriffe von The Good Hand, weil, das habe ich jetzt vergessen gerade zu sagen, es war ja nicht nur Herr-Match, sondern es war auch Tornado Tag Team, also quasi dann halt auch ohne Disqualifikation, ohne Countdown etc. Und dann haben halt die Good Hand halt angegriffen, unter anderem auch Alex Kane. Und der hat dann dafür gesorgt, dass quasi Matt Seltz in der Submission von ihm aufgegeben hat. Das heißt, also Matt Seltz hat halt in der Submission aufgegeben von jemandem, der gar nicht Part vom Match war. Das fand ich ein bisschen, ja. bisschen weird irgendwie.
Ja, das stimmt.
Also es passt natürlich irgendwie dann zu dieser Heel-Gruppierung und unter dem Aspekt, wie du es gerade eben gesagt hast, dieses Booking-wise, dieses Oldschool-Booking, dann passt es irgendwie. Mich hat es dann aber irgendwie nicht so ganz abgeholt und ja, overall fand ich es in Ordnung. War natürlich dann ein bisschen wilder so von der Führung her, aber ja, mich hat es dann nicht so ganz abgeholt, aber es war immer noch okay.
Mit dem Oldschool-Booking haben wir gleich übrigens auch nochmal ein Beispiel, aber
ja, da kommen
wir später zu.
Das stimmt und ja, dann hat eben Matt Seltz hat ja abgeklopft.
Ja.
Du hast ja dann eben gesagt, dass quasi auch Jaden Newman und Matt Seltz kein reguläres Team sind. Das hat man dann jetzt irgendwie auch so ein bisschen daran gemerkt, weil Jaden Newman hat sich ja gar nicht so sehr darum geschert, dass Matt Seltz jetzt die Haare verliert, sondern ist dann relativ schnell, glaube ich, abgehauen einfach.
Du kannst so ein bisschen sagen, die Dynamik zwischen Matt Seltz und Jaden Newman für alle Leute, die WXW verfolgen, ist so ein bisschen wie gerade am Anfang die Dynamik zwischen Dennis Cash-Dolnick und Hector war. Ja, und Matt Seltz ist Cash in der Situation und Jaden Newman ist Hector.
Ja, großartig. Ja, und dann war halt Jaden Newman weg und dann haben sie auch, finde ich, so richtig schön die volle Montur da aufgebaut, so einen schönen Friseurstuhl, so einen kleinen Tisch haben sie aufgebaut mit dem Rasierer und so. Also, auch so schön alles oldschool und dann hat einfach Matt Seltz dann am Ende sich selbst da, er hat ja auch nicht so viele Haare, hat er ja nur so einen kleinen Irokesen da quasi auf dem Kopf und hat sich den dann selber weggemacht.
Da hat übrigens Matt bei uns auch schon drüber geredet im Kontext dieses Matches, was es 2020 gab. Das sind alles auch absolut echte Sachen von einem Barbier sogar, der in der Stadt ist, also in Taiwan lebt und da sein Geschäft hat und den das quasi gesponsert und zur Verfügung gestellt hat.
Das ist doch cool.
Ja, inklusive dem Barber-Chair und allem möglichen.
Geil. Ja, find ich cool. Und dann, ja, Matt Seltz hat das relativ, also jetzt nicht gesellt wäre jetzt falsch, aber er hat es halt relativ locker genommen und sich dann einfach da kahl geschoren und ist dann auch abgedampft. Und ja, die Good Hand damit wieder Tag Team Champions.
Matt Seltz ist übrigens so ein Wrestler, wo ich einige Leute kenne, die öfters Action Wrestling gucken, die sagen, boah, Matt Seltz, den finde ich jetzt nicht so gut, aber bei den Zuschauern ist der over wie sonst was. Das, ja, ist ein das ist ein totaler Hallenwrestler.
Ja. Großartig, ja. Kommt ja auch aus Georgia, sehe ich gerade. Also ist dann auch so ein bisschen halt Local Guy halt.
Ja, Action Wrestling ist auch mit Abstand das Größte, was der wrestelt. Der wrestelt halt sonst auch eher in so regionalen Promotions wie Southern Fright oder so. Das ist halt so ein, und das meine ich absolut im besten Sinne, das ist halt so ein klassischer, bei uns in Deutschland bei WXW würde man sagen, zum Beispiel bei unserem lieben, viel zu früh von uns gegangenen Absolute Andy, rest in peace an der Stelle, haben wir mal gesagt, das ist der perfekte Wrestler für Dorfcatch. Und Matt Seltz ist der perfekte Turnhallen-Wrestler.
Ja, stimmt schon irgendwie. Ist ja auch schon lange dabei, 37 und wrestelt seit 2003.
Der ist in diesen unteren Promotions, so in Georgia und so, ist das eine ziemliche Legende, muss man sagen.
In der Region. Von Dory Funk Jr. trainiert.
Ja. Das hat man auch in der Region, da hat man da öfters Leute, die da schon wirklich sehr lange dabei sind, teilweise Sachen mitgegründet haben. Bei TWE gibt es zum Beispiel Jake Murphy, der auch schon seit den frühen 2000ern dabei ist und da wirklich bei allen Ligen, die da so in Turnhallen so drumherum veranstalten, teilweise so in einer Größe wie Dockers oder so, da überall bekannt ist, aber halt nur ein regionaler Wrestler ist, aber als regionaler Wrestler halt ziemlich, ja, ziemlicher Veteran.
Ja, krass. So, von quasi dem Oldschool im Match switchen wir dann in ein modernes Match.
Ja.
Und zwar der Co-Main-Event stand an, eigentlich als Non-Title-Match angekündigt, aber dann spontan, als beide schon im Ring waren, hat sich dann Mustafa Ali gedacht, ja komm, lass da hier ein Titelmatch draus machen.
Ja.
Und so wurde dann sein Match gegen Landon Hale spontan dann zu einem TNA X-Division Title Match. Und ich nehme an, das ist auch das Match, was du als Match of the Night hast.
Richtig.
Gehe ich tatsächlich auch mit, ich fand's richtig gut.
Ich würde sogar sagen, das war das beste Match von Ali, seitdem er von der WWE weg ist.
Danke, das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, sonst würde ich, würde ich tatsächlich mitgehen. Ich bin ja dann noch hier, aber ich glaube, da haben wir uns letztes Mal drüber unterhalten bei... Ich weiß nicht mal, welche Aufnahme es war, auf jeden Fall bei irgendeiner Aufnahme, wo auch ein Match von Ali war.
Bei Prestige, glaube ich.
Ja, genau, bei Prestige war es, genau, richtig. Dass der Runner nicht so... Also nicht unterwältigend ist, aber dass du halt relativ schnell gemerkt hast, dass Mustafa Ali, der hat zwar eine Star-Qualität, aber dass er doch nicht so dieser krasse Indie-Wrestler ist, von dem man halt gedacht hätte, dass er wäre, wenn er als er wiederkommt.
Ich frag mich aber auch, also ich hatte da zwei Theorien. Entweder, und das finde ich ja halt durchaus cool, er ist einfach so gut im Selbstvermarkten, dass die Leute wirklich aufgrund dessen, wie er es dargestellt hat, gedacht haben, boah, das ist eine ganz große Nummer. Und dann würde ich sagen, Props für ihn. Oder da hat letztens mit irgendwem, ach, ich weiß wer, es war du, liebe Grüße an der Stelle, der gemeint hat, ja, vielleicht sind das auch so Leute, die irgendwie mal 2018 hier 2-5 Live und sowas gesehen haben und dann denken, oh, weißt du noch damals das Match gegen Buddy Murphy und so, das war ja richtig gut und das dann quasi als Maßstab nehmen. Ich weiß es nicht.
Vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Also erstens auf jeden Fall, der Dude ist halt richtig gut im Marketing.
Und gut vor ihm
auf jeden Fall. Also ich finde ihn ja jetzt auch nicht schlecht. Er hat mich nur noch nicht so ganz 100% vom Hocker gehauen. Du hörst dann ja jetzt auch so ein bisschen Geschichten, wie zum Beispiel, dass New Japan hat jetzt vor kurzem die Teilnehmer für ihr Best of the Super Juniors angekündigt. Und ja, dann hieß es wohl irgendwie, Ali sollte auch dabei sein. Aber der hat gesagt, ja, ich will jetzt seit meinem Return noch keine Matches verlieren, weil ich immer noch so ein bisschen diesen Point-to-Proof habe. Und dann hat er gesagt, ja, ich könnte halt dabei sein, aber nur, wenn ich quasi dann undefeated gehe. Und wer halt diese klassischen New Japan Run Robin Tournaments geht, der weiß halt, das ist halt nicht die Art und Weise, wie die so Turniere booken. Und dann haben sie halt gesagt, nee, Rocky Romero, der jetzt auch mittlerweile eine führende Position bei New Japan hat, hat dann auf Twitter gemeint, nee, das wäre nicht so. Und dann, hast du die Geschichte gehört, die Mansoor letztens erzählt hat über Ali?
Nee.
Er meinte, die hatten ja mal bei einer Saudi-Show von der WWE ein Match gegeneinander.
Ja.
Und Mansoor, der kommt ja auch, der hat ja auch Wurzeln da, arabische Wurzeln. Ich glaube, der kommt sogar aus Saudi-Arabien. Der wurde ja da immer bei den Saudi-Shows als der große Local Hero quasi verkauft.
Der kommt aus Kalifornien, aber der hat Wurzeln da. Ja.
Genau, hat Wurzeln da. Und da wurde der da immer als so ein Big Deal quasi dann angesehen. Und dann sollten die beiden gegeneinander catchen. Und Ali meinte halt, Ja, ich soll, ich will, dass ich gewinne, weil, irgendwelche, weil ist so halt, ne? Und dann meinte, Manzo halt, ja, ne, wäre halt cool, wenn ich gewinnen könnte. Ich habe da Familie, viel Familienpublikum, die halt da noch lebt, ne? Und Ali hat da wohl nur gelacht und meinte so, ja, pff, ne, er meinte, das ist meine, oder ist meine Family, das ist meine Hometown quasi. Und Ali hat gesagt, ja, überall, wo ich wrestle, ist meine Hometown. Ja, und Manzo hat das dann so ein bisschen so versucht zu argumentieren und Ali ist dann wohl einfach, hat sich wohl die Ohren zugehalten, hat wohl gesagt, lalalala und ist dann wohl irgendwie weggegangen oder so. Da denkst du, ja, gut, okay. Ich weiß nicht, das macht es mir dann immer alles so ein bisschen mal, wenn ich so denke und ja, also seine Reputation, die verliert er jetzt nicht, wenn er ein Match oder sowas mal verliert oder so, sag ich halt, ne? Ich meine, ich verstehe das ja, wenn der ist halt relativ neu jetzt im Indie-Markt wieder, seit er von der WWE weg ist. Oder weil er ja lange auch da war. Man will ihn halt irgendwie so ein bisschen noch als Special Act sehen. Ja, aber, ne?
Und jetzt ist er ja auch noch X-Division-Champion. Das jetzt darfst du auch nicht vergessen.
X-Division-Champion, ja genau. Also klar, dass er jetzt nicht gegen Len... Das war mir ja von vornherein klar, dass Len Hale hier nicht das Match gewinnt. Jetzt, wo es um den Titel geht, ja sowieso nicht. Aber auch ja. Davor war es mir ja klar, dass er nicht gewinnt, aber... Man muss halt aufhören, auch diese Leute irgendwie dann so versuchen, ich sag mal, auf Kosten seiner eigenen Leute so ein bisschen in irgendwelche Hemisphären zu pushen, wenn jetzt klar ist, was ich damit meine.
Und ich glaube, Ali sieht sich einfach selber sehr hoch und er ist dann auch noch ziemlich gut darin, andere davon zu überzeugen.
Ja, das auf jeden Fall.
Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, der hat schon ein ziemliches Ego. Auf der anderen Seite kann man halt sagen, ja, der ist auch ein ganz schön schlauer Businessmann.
Ja, also auch hier, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem.
Und ich muss fairerweise sagen, von den Leuten, die ich so gehört habe, die bislang mit ihm zu tun hatten, die hatten nur die besten Dinge über ihn zu sagen. Sowohl in der Kommunikation als auch so im Umgang und so, auch von Fans, die da waren, alles Mögliche. Also da habe ich noch nichts Negatives gehört.
Das ist ja dann auch, gut.
Aber ich glaube auch, das hat ja auch mit dem, das eine hat ja auch mit dem anderen nichts zu tun. Der kann ja freundlich und so sein, aber trotzdem sagen, das ist halt meine Brand und die will ich halt vergrößern.
Ja, natürlich. Das ist ja auch erstmal nichts Verkehrtes, dass man sagt, okay, ich nehme das selbst in die Hand, so wie ich mich präsentiere. Ich stecke da ein bisschen halt Geld, Zeit und Aufwand rein, um sich zu investieren. Im Prinzip macht das ja ein Matt Cardona auch nicht anders. Zum Beispiel.
Ja.
Also natürlich anders und ein bisschen radikaler sicherlich an manchen Stellen. Aber das ist halt auch jemand, der natürlich seinen Wert erkannt hat und der versteht, wie er sich absolut in Szene setzen kann, ne?
Ja, das ist richtig.
Und ja, aber kommen wir doch dann mal aufs Match. Ich fand's wirklich richtig gut, ein schönes Hin und Her. Len Hale auch super, der sah auch echt super in dem Match aus. Ich mag den da mittlerweile auch richtig gerne, seit ich ihn beim Karat-Wochenende das erste Mal gesehen habe. Guter Typ. Und der ja mittlerweile auch ein bisschen rumgekommen ist, war ja nach dem Karat dann kurz darauf in Thailand.
Genau.
Hat er ja gerestelt für, war es Setup oder wie heißt die Liga?
Setup, genau.
Genau, Setup, die haben ja auch so eine, da hat er ja das Match gegen Monomoff, das gab es ja schon mal dann bei,
Daikaiju.
Genau, bei Daikaiju Pro.
Ja.
Und dann war quasi das Remit. Also Len Hale ist super. Man hat auch gemerkt, dass die dass er wirklich over ist bei der Crowd, weil er hat ja dann noch Ovations gekriegt nach dem Match.
Ja, das hängt auch damit zusammen, dass Action ja mit die erste Promotion war, die ihm so eine Chance gegeben hat. Also er kommt ja eigentlich aus Kentucky, hat dann in Georgia studiert, hat dann da auch gelebt und der hat auch wirklich angefangen, also es gibt ja bei Action, die haben ja auch so Nachwuchsshows, die Next-Up-Shows. Und ich glaube, Len Hale war bei der allerersten Next-Up-Show 2021 dabei und von da aus hat er es dann in den richtigen Kader geschafft. Dann war er bei Southeast First hatte er ein Match, war ja auch auf der Card gegen Eli Knight, meine ich war das. Und so hat er dann so seinen Weg gefunden. Inzwischen lebt er ja in Neuengland und ist da vor allen Dingen auch für Wrestling Open bei Beyond aktiv und viele andere Ligen in der Region.
Ja, da ist er ja aktiv. Ja, aber was sagst du denn zu diesem Match?
Da haben sie halt zwei gesucht und gefunden vom Stil her, ne?
Ja, definitiv.
Das war halt wirklich so ein Match, wo man sagen muss, das sah alles so gut aus. Das war schnell, flüssig, ohne dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, jetzt muss ich nochmal nachdenken und dann geht das daneben oder so, sondern das war wirklich handwerklich gesehen, das war jetzt natürlich kein Match, was die unglaublich tiefe Story hatte. Ja. Aber es war einfach ein sehr unterhaltsames, ich sag jetzt mal, Indie-Style-Match, wie man sich vielleicht auch teilweise diese Exhibition-Title-Matches vorstellt.
Ja.
Und ja, Lennon hat hier in der Niederlage super ausgesehen. Generell, der liefert halt sowas von ab, spätestens seit dem SCI-Finale. Also sind das immer gute Leistungen bei ihm. Du hast das Match gegen Monomos angesprochen. Beide Matches gegen Monomos waren richtig gut. Das Match, was er bei Wheel of Wrestling Wildcard Edition hatte, war in meinen Augen das Beste der Show. Er hatte jetzt bei Daikaijus, habe ich auch schon gesehen, gegen Aaron Work, den wir ja auch schon gesehen haben bei der WXW, bei den White Cuties, auch das beste Match der Show. Er hatte jetzt letztens bei NFW, das war Match of the Night, ein Match gegen A. LeBlanc, als A. LeBlanc noch in den USA geblieben ist nach dem Mania-Wochenende. Also da hat sich schon sehr viel angesammelt in den letzten Monaten an guten Matches bei ihm.
Ja, definitiv. Guter Typ. Ich finde ihn mag ihn auch sehr, 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 sehr gerne. Ich habe vorhin meine Wrestling-Autogramme mal abgeheftet und da ist mir Rabbi Sainz auch wieder und seine Trading-Card vom Karat-Wochenende. Guter Typ. Finde ich auch sehr, sehr super.
Auf jeden Fall.
Und ja, deswegen mal gespannt, wie es da weitergeht. Mustafa Ali natürlich dann jetzt nur der Gastflyer. Also den denke ich nicht, dass wir den jetzt allzu oft nochmal bei Action sehen werden. Ist wahrscheinlich auch eh jemand, der wahrscheinlich eine ganz gute Gage nimmt.
Ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht auch so eine Sache. Du darfst noch nicht vergessen, Mustafa Ali, das ist jetzt noch nicht, also der kann noch viele gute Jahre vor sich haben, aber der ist jetzt auch nicht mehr 24, ne?
Ja.
Der ist ja auch schon Ende 30, ich glaube auch nicht mehr so weit von der 40 entfernt, 8, 39, irgendwie sowas.
38 sehe ich gerade.
Und vielleicht ist da auch so ein bisschen im Hintergrund so dieses, ich versuche jetzt nochmal das Maximum rauszuholen, nochmal, dass ich auf jeden Fall 3 bis 5 gute Jahre habe, um mir vielleicht auch finanziellen Polster zu schaffen, was man ja auch verstehen kann.
Definitiv, also ich verurteile keinen Wrestler dafür, dass er Geld verdienen möchte.
Nee.
Ist alles durchaus verständlich, aber das ist halt natürlich, hält dann vielleicht auch kleinere Promotions davon ab, ihn halt jede Show zu booken, sage ich mal. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass er halt, man hat ihn jetzt für eine Show geholt, um dann halt auch Landon Hale so ein Match zu geben, aber ich glaube nicht, dass man ihn dann nochmal öfter oder allzu oft dann sehen wird, dann tatsächlich bei.
Ich glaube, das will er aber auch nicht. Ich glaube, er will so ein bisschen die Attraktion sein.
Ja, ja, klar, 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 das ist ja auch, alles in Ordnung, alles nicht
verwerfen. Ich möchte hier auch mal reinwerfen, ich fände es auch gut, wenn man mal Mustafa Ali zumindest mal einmal bei der WXW sehen würde. Ich fände zum Beispiel, wenn die WXW es schaffen würde, den als Ersatz für Matt Cardona zu kriegen, das fände ich schon cool für den ersten 6.
Oh, das wäre wild. Ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen
kurz. Ist schwierig.
Aber das wäre jemand, wo man noch sagen könnte, das wäre halt zumindest ein vernünftiger Ersatz, also genau, ein gleichwertiger Ersatz quasi.
Das würde zwar ein bisschen eine andere Gruppe an Fans ansprechen, aber Mustafa Ali ist ja auch ein Ex-WWE-Wrestler und so, deswegen, ich glaube, die Leute, die wegen Cardona gekommen wären, die wären jetzt nicht irgendwie angepisst, wenn sie Mustafa Ali sehen.
Ich glaube auch, dass da weniger Fans sind, die dann sagen, sie werden ihr Ticket verkaufen wollen, Ali der Ersatz für...
Denke ich auch.
Für Matt Cardona wäre. Aber ob es jetzt dann am 1.6. ist oder dann wann anders, ich denke auch, dass wir ihn dann früher oder später mal bei WXW sehen werden. Das bietet sich ja dann, denke ich, auch an. Und von daher sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, dann springen wir auch direkt in den Main Event jetzt rein.
Ja.
Und zwar IWTV World Title Match. Adam Priest verteidigt oder fordert den Champion Cruel heraus. Das Match hat ja auch, glaube ich, eine längere Story, zumindest bei der Show am Mania-Wochenende, Dean. Da gab es ja auch mehrfach den Eingriff von unter anderem Adam Priest gegen Cruel in seinem Title-Match.
Das Match hat, glaube ich, eine längere Story als manche Ligen-Existenzen so ungefähr.
Ja, das haben sie auch im Kommentar gesagt, dass zumindest irgendwie Adam Priest immer dahinter war, quasi, dass quasi Cruel den Titel verliert. Das haben sie auch im Kommentar dann schön gesagt. Adam Priest ist es wichtiger, dass Cruel den Titel verliert, als dass er den Titel gewinnt, quasi.
Ja, da ist ganz viel hinter, weil Cruel ist ja mit diesem Titel, da war ich ja sogar bei der Show rausgekommen, da war er ja gar nicht offiziell der Champion, aber hat dann gesagt, ja, ich habe den Titel halt nie verloren und so, bei der Show bei Cesar Honor letztes Jahr im Juli. Und infolgedessen hat es dann eine Story gegeben, und das ist sehr lustig, wo dann Priest mit Matt Griffin als die Heels von außen quasi da zu Southern Honor gekommen sind und immer wieder Cool auch provoziert haben. Und das führte dann irgendwie dazu, dass es auch Matches zwischen Priest und Cool gab. Und in einem der Matches ist dann die Frau von Cool, die seine Ringbegleitung war bei Southern Honor, zu Adam Priest geturnt. Und gleichzeitig ist Cool dann aber auch zu Edge gekommen, wo es dann umgedreht war, wo er quasi der Eindringling war und Adam Priest wiederum der Hometown Hero. Und dann kommt auch noch dazu, dass die beiden zusammen im Wrestling, also jetzt in der realen Welt, groß geworden sind und in Wirklichkeit auch Freunde sind. Also da ist ganz viel Verbindung.
Naja, krass. Und das hast du dann auch direkt gemerkt, finde ich, in dem Match. Das ging halt gut los, war halt intensiv und so weiter zwischen den beiden. Ich finde, Cruel hat einen der besten Chokeslams im Wrestling aktuell. Also natürlich nach dem von Blue Kane, ne?
Natürlich.
Aber der sieht sehr, sehr gut aus. Er ist zwar dieses klassische Big Man Monster, aber ich finde ihn dabei immer noch irgendwie, wie glaube ich, also er ist nicht zu übertrieben, dass er halt quasi da steht und alles wegfickt, Chokeslam fertig halt.
Das
Sondern
stimmt.
er wrestelt halt darunter auch, er wrestelt dabei auch noch, ich sag mal, normale Matches. Adam Priest hat es ja auch am Anfang der Show gesagt, Cruel hat mich nie in einem normalen Match besiegt. Und ja, bevor wir vielleicht aufs Finish eingehen, oder kannst du da gerne bei deinen, während du dann drüber redest, machen. Aber wie fandest du so das Match so allgemein?
Das war halt auch ein Beispiel für Southern Style Storytelling, ne? Man muss auch generell sagen, das hatte Morbo auch schon gesagt, der das Match, glaube ich, liebe Grüße an der Stelle, negativer gesehen als ich, weil ja, wohl ist in einigen Aktionen, die er ausführt, ich drücke das jetzt mal euphemistisch aus, schon etwas kantig, ja. Es geht
Aber
aber bei Pool weniger
absichtlich
um das.
kantig oder kantig?
Daran scheiden sich jetzt die Geister.
Ja, ne, also ist er wirklich nicht gut und deswegen kantig oder füllt er einfach sein Gimmick damit aus?
Es gibt halt Leute, die sagen, der ist einfach nicht gut. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist quasi ein Stilmittel.
Gut, wir werden es hier erfahren.
Ich sag mal so, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also ich will
Vermutlich,
nicht
ja.
sagen, dass er nicht gut ist, aber glaube schon, dass die Ausführungsqualität bei manchen Sachen nicht 100% ist. Ich glaube auf der anderen Seite schon, dass er aber auch einen gewissen Stil an den Tag legt, um dieses Monster zu verkörpern. Dieses Match an sich, das ist auch das, was ich gerade meinte, ich würde das so auf 4 bei den Matches sehen insgesamt, weil ich fand zum Beispiel Damien Banks gegen Derrick Roy halt wrestlerisch besser. Hier ging es aber halt mehr um das Storytelling. Und vor allen Dingen auch die Rolle von Priest hier als Face, den auch die Halle gewinnen sehen will. Und deswegen, wie du das auch schon richtig sagst, wenn wir über das Match sprechen, dann reiht sich das mit dem Finish direkt ein, weil das ist halt direkt anschließend an die Erzählung gewesen, dass man halt mit ihm hier, ja, im Endeffekt war das ja, glaube ich, ein klassisches Dusty-Finish.
Ja.
Genau. Das heißt also, dass man denkt, der Face hat quasi gewonnen, alle jubeln und dann wird es halt quasi annulliert und wird als Disqualifikation gewertet.
Ja, genau.
In dem, ich muss sagen, mich hat das emotional schon mitgenommen. Ich habe mich auch gefreut und war dann danach dann so, ah, scheiße. Und
Ja.
ich war auch kurz so, boah, was für ein Scheiß-Finish für so ein Main-Event von so einer Show. Als sie dann aber gesagt haben, ja, das ist quasi jetzt, das endet dann in einem Käfig. Dann habe ich mir wiederum gedacht, okay, ist eigentlich ganz gut, weil so lange wie diese Rivalität schon jetzt geht, wäre es irgendwie komisch, wenn das in einem normalen Match enden würde.
Ja.
Deswegen sag ich persönlich, wenn das, der Käfig muss jetzt aber auch das Ende sein. Ich finde, wenn sie das dann noch weiterziehen, ist das für mich wirklich Jumping the Shark. Aber wenn jetzt der Käfig das Ende ist, finde ich, dann war das gut, so wie sie es hier gemacht haben.
Klar, das Finish ist natürlich jetzt so ein Ding, du hast schon gesagt, klassisch ist das die Finish. Das ist halt so ein Ding, entweder du magst es oder du magst es nicht. Ich muss dir aber sagen, da ich ja halt, ich habe die Show ja ungespoilert geguckt, also ich kannte nur das Ergebnis vom Opener. Ich wusste aber nicht, dass hier, wie halt der Rest ausgeht. Deswegen wusste ich auch nicht, wie das World-Title-Match ausgeht.
Bei mir auch
Und
so.
ich sag ja immer, das ist ja das, was ich in letzter Zeit sehr oft sage, ich liebe das halt im Wrestling ja geworkt zu werden. Und hier bin ich einfach super geworkt worden, weil ich halt in der Sekunde wirklich gedacht habe, Adam Priest hat den Titel jetzt gewonnen.
Ich auch.
Und hab ich auch gefreut, dachte so, ja, cool, finde ich gut, weil Adam Priest mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne, ist ja auch ein super, super Wrestler. Da hab ich so, okay, ja, geil, freut mich. Und war dann auch so, ah, scheiße, Mann. Hab mich dann geärgert, dass es dann quasi reversed worden war. Und wenn das die Reaktion von mir ist auf dieses Match, dann haben sie alles richtig gemacht, weil das ist ja die Reaktion, die es hervorrufen sollte.
Ja, vor allen Dingen, du hast es ja auch gemerkt, dieser Moment war auch schon irgendwie krass, weil diese total volle Halle ja auch total darauf abgegangen ist.
Total, die haben es gefeiert und Adam Priest war dann auch so, ja, fuck, ne, also dann halt, hat sich dann auch das Mikro geschaut und meinte so, ja, ne, hat dann ja, glaube ich, man hat es leider schlecht verstanden, was sie dann da alles gesagt haben, von der Akustik her, aber er wollte halt das Rematch, wollte glaube ich, sogar den Restart und dann haben sie halt gesagt, der andere Dude, der da war, also der eine war ja Matt Griffin, war das auch jemand, der da echt dazugehört oder war das jemand, der bei IWTV da was zu sagen hat?
Das war Dylan Hales von IWTV, der da was, also der da wirklich was zu sagen hat, der dann noch eine On-Air-Autoritätsrolle hat und der auch noch einer der führenden Köpfe hinter TWE ist, der unter anderem mit Jane Newman zusammen das TWE Performance Combine leitet.
Ah, okay, also bei.
Also der ist einer der wichtigsten Leute da so im Southeast neben Matt Griffin, Scott Hensley und Jane Newman.
Also hat wahrscheinlich dann auch viel dazu beigetragen, dass es da überhaupt diese Southeast-Präsenz auf IWTV und so gibt.
Genau, und das ist ja auch alles miteinander verbunden, weil wir hatten hier ja auch wieder, der ja immer Ring-Announcer ist, Scott Hensley, und der Ring-Announcer Scott Hensley von Action Wrestling ist gleichzeitig der Promoter von Scenic City Invitational und ist auch öfters schon mal Ring-Announcer bei TWE.
Also gehört alles irgendwie quasi zusammen.
Also ein Kosmos, ja.
Da fand ich es auch so gut, als dann die Referees quasi dann dem Ringsprecher, also dann hier John Mosley, halt gesagt haben, dass es da halt die Änderung im Finish gibt. Und als sie dann fertig geredet haben, seine Reaktion war auch so gut, so auch so richtig so, mies, scheiße, will ich jetzt gar nicht ankündigen, eigentlich gefällt mir nicht, aber muss ich halt machen.
Und John Mosley wiederum, der Kommentator von Action Wrestling, ist teilweise auch Kommentator bei TWE. Und John Mosley hat auch wieder eine eigene Promotion, nämlich Kill or Be Killed. Und die veranstalten wiederum auch öfters mal in der TWE-Arena.
Ah, okay. Ja, so ist dann ja wirklich alles miteinander. Mhm. Aber so läuft es ja dann auch. Jo, gehört alles zusammen, wir arbeiten alle zusammen, sind alle cool. Also ja. So sollte es ja auch sein. Und ja, wie du dann schon sagst, dann wurde halt angekündigt für die nächste Action-Wrestling-Show. Ich glaube, im Juni ist sie dann.
Genau, ich glaube, im Mai ist immer Pause. Ich glaube, im Juni.
Also, ja. Sind hier zumindest sind keine Shows jetzt gelistet auf Cage, aber ich meine, sie haben im Juni gesagt. Ja. Genau, gibt es dann das Cage-Match. Cruel gegen Adam Priest. Ich denke dann auch, dass es hier das Ende wird. Und was sagst du, Adam Priest gewinnt dann den Titel?
Ja.
Ja, glaube ich tatsächlich auch.
Ich glaube schon, dass man das macht. Und fände ich auch eine gute Sache, weil Adam Priest wäre ein guter IWTV-Titelträger.
Ja, da würde ich mitgehen. Und ja, wie würdest du denn, um jetzt mal so auch Richtung Ende zu kommen, wie würdest du denn diese overall so abschließend bewerten? Was ist da so deine Meinung zu?
Also ich habe bei Cage Rush 8 von 10 Punkten gegeben. Ich bin da so bei einer guten 2 als Schulnote, würde ich sagen. Du hattest halt die zwei Matches, die wirklich gut waren. Das war der Opener und das X-Division-Title-Match. Dann hattest du halt mit dem Opener einen coolen Moment, um die Show einzuführen. Du hattest das Match im Main-Event, über das man sich streiten kann, wo man auch sagen kann, finde ich nicht so gut, aber aus den erläuterten Gründen finde ich, hat das durchaus das erzielt, was es erzielen sollte. Und es musste auch eigentlich in den Main-Event, weil es halt einer mit TV-Title-Matches und sowas mit so einem Ausgang kannst du nicht als Opener mittendrin bringen.
Nee, auf jeden Fall, da stimme ich zu.
Das muss dann, das ist dann auch so ein Main-Event-Style-Match. Die anderen Sachen, wie gesagt, Darren Banks gegen Jack Swole fand ich noch ziemlich cool. Es war nichts dabei, was schlecht war. Es war nichts dabei, was übermäßig lang war. Das ist halt. Also man muss halt wirklich sagen, diese Show war ja, also das Fall war 3 Stunden, aber netto waren das, glaube ich, so 2,5. Du hattest am Anfang, glaube ich, 15 Minuten Promos und dann nochmal 15 Minuten Pause oder so. Das heißt, die Show ging ungefähr 2,5 Stunden. Das ist halt für Action-Verhältnisse schon lang, ne? Also das ist schon 10, 15 Minuten mehr, als die meistens laufen. Und diese Nicht-Taiwan-Shows gehen auch gerne mal 2 Stunden oder auch ein bisschen weniger. Und trotzdem hattest du hier halt kein Match, was über 15 Minuten 47 war. Und das finde ich halt immer sehr angenehm, einfach zu gucken, auch vom Pacing her. Deswegen, ja, es gab schon noch bessere Action-Shows. Wobei man jetzt sagen muss, die Dean-Show, die war natürlich nicht so ein bisschen non-canon, das war immer so ein bisschen so ein, ja, so ein Showcase. Muss aber sagen, das war in meinen Augen hier die beste Action-Show, die beste reguläre Action-Show, die jetzt nicht Dean war, seit Bangers Only 4 letztes Jahr im Dezember. Die war noch besser, aber seitdem war das die beste Show, würde ich sagen.
Sehr schön. Ich gehe da mit. Ich fand es auch eine gute Show. Wie gesagt, kein Match hatte irgendwie eine krasse Überlänge. Alles im soliden Rahmen. Ich muss auch sagen, ich habe die Show heute Morgen erst geguckt. Die ließ sich tatsächlich sehr, sehr gut weggucken. Klar, am Anfang konntest du ein bisschen halt was skippen wegen dem Vorprogramm und dann die Pause. Dann war das von der Zeit auch wieder vollkommen okay. Und ich hatte da jetzt auch keine Längen drin und wie gesagt, auch keine Probleme beim Gucken oder sowas. Und kann mich da nur anschließen, dass es eine gute Show war und hatte damit meinen Spaß. Hat mich dann auch ein bisschen dazu ambitioniert, vielleicht dann öfter mal in Action reinzugucken. Und auf jeden Fall die nächste Show werde ich mir dann angucken, wo es dann das große finale Match geben wird.
Ja, und wenn du dann auch diese Shows guckst, dann und dann auch zum Beispiel die WWE guckst, dann kommst du da auch durchaus rein, weil halt so viel miteinander vernetzt ist. Was ich gerade übrigens auch noch vergessen habe, Dylan Hayes war hier ja auch noch im Kommentar, das war ja auch noch.
Ja, stimmt.
Also da haben auch immer viele auch verschiedene Rollen.
Ja, aber das ist ja auch nicht verkehrt. Statt dann halt für jede Rolle eine eigenständige Person wird das halt geteilt so ein bisschen. Das ist ja auch was Gutes eher dann.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ja, das war's von unserer Seite aus dann mit der mit dieser Ausgabe, wo wir über Action Wrestling sprechen. Ich bedanke mich wie immer bei jedem, der hier bis zum Ende zugehört hat. Natürlich auch bei dir, Sebastian, dass du Zeit gefunden hast, mit mir hier über diese Show zu sprechen. Weißt ja, das
ist für dich
ein persönliches Anliegen.
Genau, deswegen würde ich auch sagen, deswegen bedanke ich mich auch bei dir, dass wir das zusammen machen konnten.
Ja, sehr, sehr gerne.
Weil ich rede immer gerne über Action Wrestling und ich hoffe auch immer, dass zumindest ein, zwei Leute vielleicht auch mal reingucken, wenn sie das hören.
Das wäre natürlich zu wünschen übrig, also genau, supportet und supportet auch die Liga, diese Show, in dem ihr sie halt schaut. Macht das gerne, wenn euch das...
Und das Schöne ist ja immer, wenn die Leute sowieso in die IWTV einmal haben, dann sind das auch keine Extrakosten. Das ist sowieso
drin. Genau, die Shows kosten nichts extra, sind im Abo mit drin. Von daher, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
Das stimmt.
Und deswegen würde ich sagen, das war's von unserer Seite aus. Macht es gut und bis zum nächsten Mal hier im Catch Club. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.